Deutschlandfunk, das war der Tag.
Mit Jochen Fischer im Studio einen schönen guten Abend. In Deutschland, da steht eine Bankenfusion auf der Tagesordnung. Jedenfalls sprechen Deutsche und Commerzbank darüber. Wie weiterleben nach dem Mord an 50 Muslimen in Neuseeland? Das Land steht zusammen. Der Absturz der Boeing 737 MAX 8 der äthiopischen Fluglinie könnte die gleichen Ursachen haben wie derjenige der indonesischen Lion Air. Es gibt offenbar Anhaltspunkte und die Bundeswehr hat wohl viel mehr Schrottgerät in den Hangars, Hallen und Depots stehen als bisher bekannt. Die Deutsche Bank und die Commerzbank, zwei einst kräftige deutsche Bankhäuser, sind aus der Finanzkrise geschwächt herausgekommen. Die Commerzbank konnte gar nur mit staatlicher Hilfe gehalten werden. Und die Deutsche Bank hat so viel Risiko am Bein in Form von Klagen, dass beide sich nun wünschen, zusammenzuarbeiten, wohl um das Beste aus zwei schlechteren Optionen zu machen. Die Gespräche sollen nun beginnen, um beide Häuser zusammenzuschweißen, argwöhnig beäugt von Gewerkschaftern, Aktionärsschützern und der Politik. Mischa Ehrhardt mit den Hintergründen.
Nun ist die sprichwörtliche Katze aus dem Sack. Deutsche und Commerzbank sprechen auf höchster Ebene über einen möglichen Zusammenschluss.
Wir werden einen Zusammenschluss mit der Commerzbank nur dann machen, wenn er wirtschaftlich sinnvoll ist. Dafür braucht es einen guten Plan, allen voran einen guten Integrationsplan. Den loten wir nun gemeinsam mit der Commerzbank aus und wenn die Ergebnisse dann vorliegen, werden wir entscheiden.
Sagt Deutsche Banksprecher Jörg Eigendorf. Monatelang gab es Gerüchte darüber, ob die beiden größten deutschen Privatbanken über einen Zusammenschluss nachdenken oder sogar schon Gespräche führen. Nun ist es offiziell. Ob es am Ende aber wirklich zu einem Zusammenschluss und zu einer Großbank Deutsche Commerzbank kommt, ist offen.
Diese Sondierungsgespräche sind ergebnisoffen. Sie werden eine Weile brauchen, denn uns geht Gründlichkeit vor Schnelligkeit. Wichtig ist uns auch, wir sind eine globale Bank, wir werden eine globale Bank bleiben. Mit einer führenden Position auf dem Heimatmarkt Deutschland und Europa. Und diese führende Position werden wir möglicherweise mit der Commerzbank gemeinsam ausbauen können.
Sollten beide Banken fusionieren, entstünde ein Bankenriese mit zusammen etwa 30 Millionen Kunden und rund 140.000 Mitarbeitern. Bisher hatten sich beide Häuser nicht zu den Spekulationen geäußert, die seit vergangenem Sommer immer wieder aufkamen. Genährt wurden sie unter anderem von Äußerungen des Bundesfinanzministers Olaf Scholz.
Denn das bleibt ja so, dass der Erfolg unserer Wirtschaft davon abhängt, dass sie global tätig ist, dass sie im globalen Wettbewerb erfolgreich ist. Und natürlich muss die Finanzindustrie und müssen die Banken in der Lage sein, das zu begleiten.
Sagte Olaf Scholz während einer Bankenkonferenz im vergangenen Spätsommer. Viele Experten dagegen sehen eine Fusion beider Großbanken kritisch. Beide Banken kämpfen aktuell noch mit hausgemachten Problemen. Deswegen zweifeln Beobachter, ob wirklich ein nationaler Champion entstehen würde. Eine Fusion würde zudem den Wegfall vieler Arbeitsplätze bedeuten. Denn nur wenn beide Banken Kosten sparen, macht eine Fusion aus betriebswirtschaftlicher Sicht Sinn. Klaus Nieding, Aktionärsschützer der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz.
Der Einzige, der die Zeche zu bezahlen hat, sind die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Denn 150.000 Beschäftigte braucht eine solche Bank hinterher nicht. Ich befürchte, wir reden über ein mögliches Potenzial an Stellenabbau, was in einem deutlichen fünfstelligen Bereich liegt, zwischen aus meiner Sicht 30, 40, vielleicht sogar 50.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Die Gewerkschaften sind aus diesem Grund strikt gegen eine Fusion. Aus politischer Sicht hätte eine fusionierte Deutsche Commerzbank schließlich eine ebenso große Schattenseite. Denn die Deutsche Bank ist jetzt schon in hohem Maß systemrelevant. Das würde sich durch einen Zusammenschluss noch verstärken. Im Fall einer künftigen Schieflage müsste sie dann im Zweifel durch Steuergelder gerettet werden. Damit kennt der Bund sich aus. Denn er ist mit seiner 15% Beteiligung nach der Bankenrettung der größte Einzelaktionär der Commerzbank.
Mischa Ehrhardt berichtete. Terror in Neuseeland, unvorstellbar, bis zum Freitag jedenfalls. Ein weißer Australier schoss dann 50 muslimische Gläubige beim Gebet. Er wollte Hass und Unfrieden verbreiten, so kündigte er es in einem mehrseitigen Pamphlet an, das er an die Premierministerin und an viele andere schickte. Doch die neuseeländische Gesellschaft hält zusammen, es gibt kein Wir und Die. Das hat Regierungschefin Ardern ganz schnell klargemacht. Die Menschen stehen zusammen und wissen doch nicht, wie es im Alltag nun weitergehen soll. Lena Bodewein.
Der Wille der Neuseeländer ist ungebrochen. Liebe und Frieden sind ihre Botschaft. Die Propaganda des Hasses, die der Attentäter von Christchurch verbreiten wollte, lassen sie nicht an sich heran. Auch nicht der Imam der Al-Nur-Moschee in Christchurch, in der mehr als 40 Menschen starben.
New Zealand is a peaceful country.
Neuseeland ist ein friedliches Land und wir lieben es und wir werden es weiterhin lieben und auch die Neuseeländer. Es wird uns keine Angst machen und nicht davon abhalten, mit unseren Brüdern und Schwestern zusammenzuarbeiten in diesem schönen Land. Es ist ein großer Schock.
It's a big shock.
So erzählt Imam Gamal Fuda aus dem New Zealand Herald. Er sprach gerade zu den Gläubigen, als die ersten Schüsse ertönten. Und innerhalb von kürzester Zeit tötete der Attentäter einen nach dem anderen.
People, they fall on each other and they piled on top of each other.
Sie fielen, stürzten aufeinander, einer über dem anderen. Und er stand einfach da und zielte auf sie. Wenn er etwas hörte, ein Geräusch von irgendwoher, schoss er dahin. Er beobachtete die Menschen, ganz ruhig, und schoss und schoss und schoss und schoss.
Für alle, die das überlebt haben, für die Verletzten, für die Familien der Toten, wird dieser Schrecken noch lange nicht vorbei sein. Die Neuseeländer tun, was sie können, um sich gegenseitig Halt zu geben, sich zu trösten. Sie legen Blumen nieder, sie beten gemeinsam, sie spenden bereits Millionen von Euro für die Familien der Opfer. Von jeder Seite kommt Unterstützung, kommt Solidarität. Eine Motorradgang führte heute vor der Al-Nur-Moschee den traditionellen Hakka-Tanz der Ureinwohner, der Maori, vor. Was für die Familien der Toten aber das Wichtigste ist, ihre Liebsten bestatten zu können. Nach islamischem Ritus sollte das eigentlich innerhalb eines Tages geschehen. Dass das nicht möglich ist, quält die Angehörigen noch mehr.
Der sehr, sehr wichtige Schritt der Rückgabe der Opfer dieses schrecklichen Vorfalls an ihre Angehörigen wird heute Abend beginnen.
Sagt der Polizeichef Mike Bush. Die Polizei geht inzwischen davon aus, dass der mutmaßliche Attentäter allein gehandelt hat. Die Premierministerin bestätigte heute, dass sie und 30 andere Adressaten 9 Minuten vor Beginn des Attentats das Manifest des mutmaßlichen Täters erhalten hatten. Doch es habe weder einen Ort noch andere Details enthalten. Sie konnten nicht handeln und nichts verhindern, so sagte Jacinda Ardern. Am Montag wird im Parlament in Wellington eine Diskussion über die Verschärfung der Waffengesetze beginnen. Der Beginn der Woche wird hart.
People in Christchurch and across New Zealand. Die Menschen in Christchurch und in ganz Neuseeland werden ihre Leben wieder aufnehmen wollen.
So Polizeichef Mike Bush.
Es ist die Aufgabe der neuseeländischen Polizei, dafür zu sorgen, dass sie das in Sicherheit tun können. Was werden Sie also morgen sehen? Eine sehr deutliche Polizeipräsenz auf den Straßen, vor den Geschäften, vor ihren Schulen und auch in der Luft, überall im Land.
Und vor den Moscheen weiterhin Meere von Blumen.
Lena Bodewein berichtete. Der Absturz eines Flugzeuges der indonesischen Fluglinie Lion Air im vergangenen Jahr gab damals Luftfahrtexperten Rätsel auf. Eine ziemlich neue Maschine vom Typ Boeing 737 MAX 8 war nach dem Start abgestürzt. Die Auswertungen der Flugschreiber lassen laut Experten den Schluss zu, dass die Steuerungssoftware für den Absturz mit 200 Toten verantwortlich ist. Nach dem Absturz einer äthiopischen Maschine gleichen Typs vor einigen Tagen, dann wurde schnell Vermutungen laut, es könnte die gleiche Ursache zugrunde liegen. Diese These bekommt jetzt offiziell neue Nahrung. Utz Dräger berichtet.
Die Auswertung der Flugschreiber der in Äthiopien verunglückten Boeing 737 MAX 8 mit 157 Menschen an Bord lässt nach Dafürhalten der äthiopischen Regierung auf klare Ähnlichkeiten mit dem Absturz einer baugleichen Maschine in Indonesien im vergangenen Jahr schließen. Das erklärte die äthiopische Verkehrsministerin Dagmawit Moges am Sonntag, nachdem französische Experten die Daten der sogenannten Black Boxes ausgelesen hatten. Die Flugschreiber seien in einem guten Zustand und hätten die Auswertung von fast allen erfassten Daten ermöglicht. Wie die Ministerin weiter erklärte, werde die äthiopische Regierung in einem Monat einen detaillierten Bericht dazu veröffentlichen. Tausende waren am Sonntag in Äthiopiens Hauptstadt Addis Abeba gekommen, um symbolisch Abschied von den Opfern der eine Woche zuvor verunglückten Maschine zu nehmen. Stellvertretend für die Verstorbenen, deren sterbliche Überreste noch identifiziert werden, wurden in Addis Abeba 17 leere Särge beigesetzt.
Die Familien können so abschließen, sagt Getashe Negatu, ein Freund eines verunglückten Crewmitglieds. Unserer Tradition gemäß versuchen wir so zu vergessen, was geschehen ist. Wir wissen, die Menschen kommen nicht zurück. Sie hinterlässt einen Mann und ein Baby. Ihre Eltern, die Familie, sind am Boden zerstört. Sie müssen wieder mit ihrem normalen Leben weitermachen, denn das hier halten sie nicht ewig aus. Auch in Kenias Hauptstadt Nairobi fanden Trauerfeiern für die Opfer des Unglücksfluges statt. Bei dem Absturz der Maschine der Ethiopian Airlines waren Menschen aus 30 Ländern ums Leben gekommen, darunter auch 5 Deutsche.
Soweit Utz Träger. Seit fast einem halben Jahr protestieren in Frankreich Menschen gegen die Politik von Präsident Macron, gegen hohe Spritpreise. Zum Beispiel die Protestierer, sie zogen sich gelbe Westen an, solche, die man eben im Auto für Pannen mitführt. Und diese Gelbwesten, die anfangs breite Sympathien genossen, die verkommen zu einer radikalisierten, antiparlamentarischen Bewegung. Denn die Proteste auf der Straße gleichen bereits seit Wochen einem Straßenkampf mit bürgerkriegsähnlichen Zuständen, auch gestern Abend wieder in Paris. Der Präsident kündigte nun harte Maßnahmen an. Aus Paris Barbara Kostolnik.
Nach der Welle der Gewalt, die über die Pariser Prachtstraße Champs-Élysées hereinbrach, stellt sich ganz Frankreich die Frage, wie konnte das passieren? Der Präsident sieht Handlungsbedarf. Was auf den Champs-Élysées passiert ist, das kann man nicht mehr Demonstration nennen. Das sind Menschen, die die Republik zerstören wollen und jeder, der dabei war, macht sich zum Komplizen. Ich will, dass wir starke zusätzliche Entscheidungen treffen, damit so etwas nicht mehr passiert. Nur welche Entscheidungen können das sein? Das gestrige Arbeitstreffen zwischen Innen- und Justizminister mit dem Regierungschef hat noch keine Ergebnisse gebracht. Der Premierminister hat immerhin eine gescheiterte Polizeitaktik erkannt, was bei den Schäden aber auch kaum zu übersehen war. Ein Anti-Randalierer-Gesetz wurde zwar bereits verabschiedet, kann aber noch nicht angewendet werden, weil der Präsident selbst den Verfassungsrat mit der Prüfung des Gesetzes beauftragt hat. Überhaupt steht der Präsident nach den neuesten Ausschreitungen und seinem Kurzurlaub in den Pyrenäen, den er hektisch unterbrach, schwer in der Kritik. Man fragt sich manchmal schon, erklärte der sozialistische Abgeordnete Olivier Faure, ob die Regierung den Sinn für die Realität verloren hat. Seit Wochen verkünden die Gilets jaunes, dieser Samstag werde der entscheidende sein und dann fährt der Präsident an diesem Samstag Ski. Das Skiwochenende des Präsidenten ist aber nur ein Nebenkriegsschauplatz. Die Opposition hat sich vielmehr auf die gescheiterte Polizeitaktik eingeschossen. Die Regierung hat beschlossen, die ganzen Minigruppen der extremen Rechten aufzulösen. Das müssen sie aber auch bei den radikalen Linken machen, forderte die Chefin des rechtsextremen Rassemblement National, Marine Le Pen. Der Spitzenkandidat der konservativen Republikaner Bellamy rief die Regierung zu einer härteren Gangart auf. 2005 hat Nicolas Sarkozy während der Aufstände in den Vorstädten nicht bloß die Schäden begutachtet, wie das die jetzige Regierung macht. Wir Republikaner können Sicherheit. Jetzt muss die Regierung eine funktionierende Strategie vorlegen. Wie die aussehen könnte, sagte Bellamy indes nicht. Angesichts der Polizeigewalt bei den letzten Demonstrationen hatten die Einsatzkräfte offenbar die Anweisung, weniger hart durchzugreifen. Für David Michaud von der Polizeigewerkschaft ein grober Fehler. Das war ein totales Versagen, wenn man diese Schäden sieht. Da fühlt man sich direkt an die Anfänge der Proteste erinnert. Man hat nichts daraus gelernt. Einige gelbe Westen haben angekündigt, demnächst nicht mehr zu demonstrieren und jetzt zu Aktionen wie Blockaden übergehen zu wollen. Andere gelbe Westen sprechen bereits vom Akt 19, einem 19. Protestsamstag in Folge.
Soweit Barbara Kostolnik aus Paris. Über die Ausrüstung der Bundeswehr, da erfahren wir traditionell aus dem Bericht des Wehrbeauftragten. Und da steht es oft nicht zum Besten mit Material, Moral und Menschenführung. Doch das scheint alles nur die Spitze des Eisberges zu sein. Vermutlich sind die Zustände bei der Truppe noch viel gravierender. Denn die Soldaten müssen sich oft mit nicht funktionierendem Gerät herumschlagen. So steht es in einem Bericht, der der Zeitung Welt am Sonntag vorliegt. Frank Capellan berichtet.
Diesen Angriff mag die Verteidigungsministerin dann doch nicht auf sich sitzen lassen. Ursula von der Leyen gratuliert dem neuen Vorsitzenden der Jungen Union heute mit einem Seitenhieb. Ganz herzliche Glückwünsche an Tilman Kuban, schreibt die Christdemokratin. Aber sein gestriger Vergleich mit den einsatzbereiten Flugzeugen der Luftwaffe ist zu viel der Ehre. 100 Kinder und mehr, das schaffe ich beim besten Willen nicht. erklärt die siebenfache Mutter und bezieht sich damit auf diese Passage der Bewerbungsrede Kubans, in der er unter großem Jubel über die desaströse Lage der Truppe herzog.
Und wenn dann die Verteidigungsministerin am Ende mehr Kinder als fliegende Flugzeuge hat, dann ist das nicht die Ausrüstung, die wir für unsere Soldatinnen und Soldaten verlangen, liebe Freundinnen und Freunde.
Ganz so düster sieht es dann doch nicht aus bei der Bundeswehr. Allerdings kann auch die Ministerin mit ihrer Klarstellung nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Ausstattung der Streitkräfte nach wie vor mangelhaft ist. Berichte, die die Misere beschreiben, sollten künftig streng geheim bleiben, hatte der Generalinspekteur der Bundeswehr Eberhard Zorn kürzlich erst angeordnet. Dass Deutschlands Armee nur bedingt einsatzbereit ist, soll nicht unbedingt öffentlich diskutiert werden. Schließlich würden solche Berichte Rückschlüsse auf die Fähigkeiten der Bundeswehr zulassen. Das aber schade den Sicherheitsinteressen Deutschlands, so Zorn. Nun aber ist ein entsprechender Bericht wieder öffentlich geworden. Wichtige Waffensysteme der Bundeswehr stehen nur teilweise zur Verfügung, heißt es in einer als geheim eingestuften Analyse, über die die Welt am Sonntag berichtet. Von 53 Kampfhubschraubern des Typs Tiger sind demnach nur 11 flugbereit. Beim Transporthubschrauber NH90 waren es im vergangenen Jahr 17 von 71 Maschinen. Laut Generalinspekteur Zorn lag die durchschnittliche Einsatzbereitschaft des gesamten Materials der Bundeswehr 2018 bei etwa 70%. Er hatte schon vor einigen Wochen im Deutschlandfunk beklagt, dass es dringend neuer Investitionen bedürfe, um die Missstände in den Griff zu bekommen.
Wenn ich die Langfristperspektive nehme, also das, was wir jetzt zum Beispiel auch mit dem Haushalt wieder sehen werden, dann sind das langfristige Projekte, die der Modernisierung beispielsweise dienen. Also nehmen wir als Beispiel klassisch der Hubschrauber, der schwere Hubschrauber, den wir heute haben, ist ein Hubschrauber, der ist länger bei der Bundeswehr als ich. Also da fällt es jedem sofort auf, dass dort dringend mal eine Modernisierung erforderlich ist.
Die gerade von Finanzminister Olaf Scholz bekannt gewordenen Haushaltspläne lassen allerdings Zweifel daran aufkommen, dass das Geld für die Modernisierung tatsächlich reichen wird. Von der Leyen dürfte demnach im kommenden Jahr mit 3 Milliarden Euro weniger rechnen können, als eigentlich von ihr veranschlagt. Am Mittwoch sollen die Eckpunkte des Haushaltes im Kabinett verabschiedet werden.
Das war Frank Capellan aus Berlin. Die Beschäftigten in der nordwestdeutschen Stahlindustrie bekommen mehr Geld. Nach langwierigen Tarifverhandlungen steht nun das Ergebnis fest. Für die 2 ersten Monate des Jahres gibt es eine Einmalzahlung, danach 3,7% mehr. Und es gibt noch eine bessere Information für die Angestellten. Bald können die Beschäftigten nämlich zwischen mehr Geld oder mehr Freizeit wählen. Wolfgang Landmesser.
16 Stunden Verhandlungen bis in die frühen Morgenstunden, das war selbst für einen erfahrenen Verhandlungsführer wie IG Metall-NRW-Chef Knut Giesler außergewöhnlich. Dass es so schwierig war, lag vor allem am zentralen Thema Umwandlung von Geld in Freizeit. Laut der Tarifeinigung bekommen die Stahlarbeiter pro Jahr zusätzlich 1.000 Euro, können statt Geld aber auch freie Tage nehmen. Allerdings abhängig davon, wie stark die Nachfrage in einem Stahlwerk ist. Wenn wenige Mitarbeiter die Option Gehaltsumwandlung ziehen, sind 5 freie Tage drin. Gibt es sehr viele Anträge, entsprechend weniger. Durch das in der vergangenen Nacht entwickelte Modell gäbe es jetzt Klarheit für die Betriebe, meint der Verhandlungsführer der Gewerkschaft. Auch die Arbeitgeber sind mit dem Kompromiss zufrieden. Zwar werde es den Unternehmen nicht leicht fallen, die Freizeitansprüche der Beschäftigten umzusetzen, meint Verhandlungsführer Andreas Goss. Mit den vereinbarten Regeln sollte es aber gelingen. Außerdem bekommen die Stahlarbeiter 3,7% mehr Lohn bei einer Laufzeit des Tarifvertrags von 26 Monaten. Die Gewerkschaften hatten einen Aufschlag von 6% gefordert für eine Laufzeit von 12 Monaten. Es sei nicht einfach gewesen, den Arbeitgebern bei der Dauer des Tarifvertrags entgegenzukommen, sagt IG Metall-Verhandlungsführer Giesler. Aber dafür würden untere Gehaltsgruppen überproportional profitieren. Die jährliche Zahlung von 1.000 Euro sei für sie viel Geld.
In Serbien, da sind viele Menschen unzufrieden mit der Politik der Regierung. Jeden Samstag gibt es Demonstrationen oppositioneller Gruppen. Gestern Abend dann besetzten Demonstrierende die Zentrale des Staatssenders in der Hauptstadt Belgrad. Clemens Fehrenkotte.
Belgrad gestern Abend im Anschluss an den seit Dezember jeden Samstagabend stattfindenden Protestzug tausender von Menschen durch die Innenstadt. Rund 400 Demonstranten, darunter zahlreiche Politiker der Oppositionsbewegung, dringen in das Gebäude des öffentlich-rechtlichen Senders RTS in Belgrad ein, ziehen durch die Redaktionsräume und verlangen gegenüber den Journalisten ein Ende der, wie sie meinen, Propaganda für Staatspräsident Alexander Vučić. Die öffentlich-rechtlichen Medien würden für Vučić einseitig Partei ergreifen, während die Opposition kaum zu Wort komme. Bereits während der vorübergehenden Senderbesetzung, die live im serbischen Fernsehen übertragen wurde, richtete Innenminister Stefanović auf einer eiligst anberaumten Pressekonferenz heftige Vorwürfe an die Adresse der Opposition. Es gab viele Zwischenfälle, Angriffe auf Polizisten, sowohl im Gebäude des RTS als auch davor. Polizisten wurden beleidigt, mit Gegenständen beworfen, getreten, beschimpft. Die Polizei hat ernsthaft und friedlich reagiert, aber im Falle eines Angriffs auf die Polizisten ist die Geduld der Polizei nicht unbegrenzt und sie wird nach dem Gesetz handeln. Erst am späten Abend wurden die Demonstranten von einer Einheit der serbischen Sonderpolizei aus dem Gebäude des Senders gedrängt. Einer der Anführer der Oppositionellen Allianz für Serbien, Boško Obradović, wies die Vorwürfe des Innenministers nach Verlassen des Gebäudes noch in der Nacht zurück. In dem Augenblick, nachdem uns die Security durchgelassen hat, sind wir ins Gebäude reingekommen. Seitdem dauerte ein kleiner Krieg mit der Polizei, die den Befehl des Innenministers bekommen hat, dass sie uns unter Gewaltanwendung aus dem Gebäude rausschmeißen und die Befreiung von RTS verhindern muss. Alles, was Innenminister Stefanović auf der Pressekonferenz gesagt hat, war eine Lüge. Im Gebäude hat sich kein einziger Zwischenfall ereignet. Nichts wurde zerstört. Für den 13. April kündigte die politisch sehr unterschiedlich zusammengesetzte Oppositionsbewegung eine weitere Großkundgebung in Belgrad an. In der montenegrinischen Hauptstadt Podgorica verlangten Tausende von Demonstranten gestern Abend den Rücktritt von Staatspräsident Milo Djukanovic sowie des Regierungschefs. Milo-Dieb skandierten die Demonstranten. Den faktisch seit der Unabhängigkeit Montenegros herrschenden Djukanovic werfen die Demonstranten Amtsmissbrauch und Korruption vor.
Und nun bleibt noch Zeit für den Blick in die Kommentare der Zeitungen von morgen. Inga Gebauer.
Und da geht es um die mögliche Fusion der Deutschen Bank mit der Commerzbank. Nach Ansicht der Stuttgarter Zeitung gibt es berechtigte Zweifel an der Sinnhaftigkeit der Pläne. Gewiss, ein Zusammenschluss der beiden größten deutschen Privatbanken würde, in Verbindung mit Filialschließungen und Stellenabbau, den Wettbewerb auf dem deutschen Markt verringern. Die neue Megabank hätte dann durchaus Chancen auf höhere Erträge. Allerdings erst nach Jahren teurer Abfindungsprogramme und anderer Umbaukosten. Die Mitteldeutsche Zeitung aus Halle glaubt, die Beschäftigten werden nicht zu den Gewinnern der Fusion gehören. Wenn die Deutsche Bank und die Commerzbank gemeinsam wettbewerbsfähiger werden sollen, werden Tausende, vielleicht Zehntausende Arbeitsplätze in Deutschland gestrichen. Geschieht das nicht, gibt es statt zwei Problembanken bald eine Katastrophenbank. Es wäre ein neuer Rettungsfall. 10 Jahre, nachdem eigentlich nie wieder eine Bank too big to fail sein sollte. Die Badische Zeitung aus Freiburg bemerkt, für den Steuerzahler und den Kunden wäre die Bankenehe ohnehin ein Graus. Für Verbraucher sind mehr Wettbewerber besser als weniger, weil schärfere Konkurrenz den Preis drückt. Angesichts dessen irritiert, dass gerade das von der SPD geführte Finanzministerium der Fusion das Wort redet. Im Interesse der kleinen Leute ist der Zusammenschluss sicherlich nicht. Dass die beiden Banken einen Zusammenschluss prüfen, ist in den Augen der Zeitung Die Welt mehr als eine betriebswirtschaftliche Notwendigkeit. Es ist die Rechtfertigung gegenüber einer Politik, die sich eine international tätige Großbank wünscht. Die Chefs von Deutscher Bank und Commerzbank konnten sich diesem Wunsch der Politik kaum entziehen. Zu sehr ist die Existenz stark regulierter Großbanken vom Wohlwollen der Regierung abhängig, zumal wenn sie wirtschaftlich nicht in bester Verfassung sind. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung befasst sich mit den Gelbwesten-Protesten in Frankreich, die am Wochenende in Paris in Krawalle ausgeartet sind. Das Blatt ist sich sicher. Um die ursprüngliche Forderung der Demonstranten nach Rücknahme einer Benzinpreiserhöhung geht es schon lange nicht mehr. Vielmehr suchen professionell agierende Gewalttäter die offene Konfrontation mit dem System. Sie lassen sich durch kein politisches Zugeständnis einfangen. Die Heilbronner Stimme kritisiert, zu lange haben die Gelbwesten, denen die große gemeinsame politische Idee fehlte, Gewalt in ihren eigenen Reihen toleriert. Selbst Hitlergrüße einzelner Demonstranten wurden hingenommen. Nun also eine weitere Eskalation. Brennende Barrikaden, Plünderungen, Attacken gegen die Polizei. Die Bewegung diskreditiert sich gerade selbst.
Soweit die Presseschau. Danke an Inga Gebauer. Das war die Sendung Das war der Tag im Deutschlandfunk für heute. Aktuelles hier im Programm gibt es in den stündlichen Nachrichten. Ausführlich dann wieder in den Informationen am Morgen ab 5 Uhr. Ich bin Jochen Fischer. Gute Nacht.